Lieber Vater im Himmel, danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du der bist, der uns daher gebracht hat, Herr. Danke, dass wir jetzt von dir hören können. Danke für die Bibel, für dein Wort, das du aufschreiben hast lassen, damit wir jetzt, ja, über 2000 Jahre, nachdem die meisten Sachen darin basiert sind, noch lesen können, Herr. Ich möchte bitten, dass du den Uli jetzt segnest, dass du ihn verwendest als dein Werkzeug, dass du die Worte sprichst, die du sprechen wirst heute, dass du ihn verwendest und dass wir das hören, was du uns heute sagen wirst. Bitte segne die Predigt und segne uns, die mal zuhören. Amen. Thanks.
Ich glaube, der Mauritz hat mal gesagt, man kann nicht oft genug beten vor der Predigt. Deswegen, ich möchte auch noch beten. Hey Jesus, dein Wort, das du uns gegeben hast, das hast du aufschreiben lassen und das ist genau das, was du möchtest, dass wir kennen, weil du es, weil es aus deinem Plan herauskommt, aus dem, was du willst, dass wir über dich wissen. Und wir stehen Sonntag für Sonntag da und schauen einen Teil von deinem Wort an und ganz viele machen das auch unter der Woche. Und Herr Jesus, so ein Geschenk, dass wir dein Wort haben. Und ich möchte echt bitten, dass du heute wieder das Wunder tust, dass du redest durch dein Wort, dass der Heilige Geist unsere Herzen aufmacht, dass wir hören können und dass es lebendig wird, dass es nicht nur Worte sind, die kommen und gehen, sondern dass man dem, was du sagst, wirklich festhalten. Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Die Beleuchtung passt sehr gut zu den heißen Temperaturen, die wir gerade haben. Da ist doppelt heiß. Der heutige Predigttext, der schließt im Prinzip genau dort an, wo der letzte aufgehört hat. Der Jörg hat mit einem Cliffhanger aufgehört, wenn ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt. Das Thema hat der Tommy schon erwähnt, es geht um die Frau am Brunnen. Und da diese zwei Texte, den der Jörg letzte Woche gepredigt hat und der heute am Programm steht, da die so eng miteinander verwoben sind, möchte ich nochmal kurz einen Rückblick machen, was bisher geschah im Prinzip. Und zwar ist Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Galiläa und er wandert so mitten durch das Gebiet Samarien durch. Und sie kommen gemeinsam gegen Mittag an eine Quelle, vielleicht so ähnlich heiß wie da oder heißer. Und sie haben Hunger und Durst. Die Jünger gehen in die Stadt, um was zu essen zu kaufen. Und Jesus bleibt da bei dem Brunnen alleine und sieht, wie eine Frau kommt um die Mittagszeit, um Wasser zu schöpfen. Und er spricht die Frau an und bittet sie um Wasser. Und so wie das der Herr so geschickt macht, webt er das Gespräch so, dass er mit ihr über das lebendige Wasser reden kann. Und dieses lebendige Wasser ist dieses Wasser, das der Herr Jesus gibt. Das ist dieses Wasser, das den Durst für immer und völlig stillt. Und das ist dieses Wasser, das zu einer Wasserquelle wird, in dem, der es trinkt, die bis zum ewigen Leben führt. Das sind so ein paar Ausschnitte aus der letzten Predigt. Und wenn man so diesen Text durchliest, dann merkt man, Jesus will mit der Frau darüber reden, wonach sie dürstet, was ihr Durst ist. Und er möchte ihr sagen, schau, ich kenne dich, ich kenne deinen Durst, ich bin der dir deinen Durst stillen kann. Und bei dieser Frau ist ein Teil ihres Durstes, den sie hat, und das sieht man aufgrund von dem, was man in diesem kurzen Abschnitt über ihr Leben kennenlernt, der hat mit Männern, mit Ehe, mit Liebe, wahrscheinlich mit Angenommensein zu tun. Und dort genau möchte sie Jesus abholen. Und interessanterweise merkt die Frau, dass in ihrem Herzen, und vielleicht erinnert es einige an Coram Deo, dass in ihrem Herzen sie sich auf irgendwas hin ausrichtet oder ausgerichtet hat, was sie anbeten möchte oder was sie anbetet. Und irgendwie erkennt sie, dass Jesus der Messias ist. Und sie lenkt das Thema interessanterweise auf Anbetung hin. Und Jesus greift den Punkt auf und spricht mit ihr über Anbetung, über wahre Anbetung, über Anbetung in Geist und Wahrheit. Und dass diese Anbetung irgendwie mit der Stunde, von der so oft im Johannesevangelium die Rede ist, verknüpft ist. Und diese Stunde, von der eben so oft die Rede ist, das ist die Stunde, in der der Herr ans Kreuz geht. Und diese wahre Anbetung, die macht er uns dadurch möglich, dass er ans Kreuz geht. Das ist dann was wir uns im Abendmahl noch anschauen werden. Und Jesus erklärt dann der Frau, dass der Vater wahre Anbeter sucht, und zwar solche, die in Geist und Wahrheit anbeten, solche, deren Durst vollkommen durch Jesus gestillt ist, solche, die sich das lebendige Wasser nehmen, das Jesus ihnen anbietet, und ihren Durst nicht in schmutzigen Zisternen stillen, die vielleicht kurz den Durst löschen, aber ihn dann wieder umso größer zurückkehren lassen. Und durch dieses Gespräch, wo sich Jesus der Frau als der darstellt, der den Durst löscht, der das lebendige Wasser gibt, in diesem Gespräch erkennt die Frau, dass Jesus der versprochene Messias ist. Und das ist jetzt ungefähr die Stelle, wo unser heutiger Text anschließt, den ich euch jetzt gleich vorlesen möchte. Und ich bitte euch ja immer wieder, dass ihr aufsteht, wenn wir gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und der Grund, warum mir das immer wieder wichtig ist, ist, weil ich mir denke, dadurch möchte ich auf das Allerwichtigste, was gerade passiert, irgendwie den Fokus legen. Und zwar das Wichtigste ist, dass wir direkt aus Gottes Wort hören. Und deswegen, dass wir uns alle dessen bewusst sind, dass das ist, was der Herr möchte, was wir heute lesen. Deswegen, denen es möglich ist, steht bitte auf und ich lese euch den Text vor. Ihr könnt voll gern mitlesen, da oder in analogen Bibeln in eurer Hand, wie ihr das machen wollt, oder sogar digital. Der heutige Text. Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Aber andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um das Wort der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ihr könnt es euch gern wieder setzen.
Musik
was Johannes jetzt macht, ist, er zeichnet uns zwei Handlungsstränge, die irgendwie so nebeneinander herführen, auf. Und diese zwei Handlungsstränge, die sozusagen münden alle in diesen einen Punkt der Ernte. Und vielleicht behaltet euch so das Bild ein bisschen im Hinterkopf, wie wir es eh immer wieder einblenden, dass ihr ungefähr wisst, wo wir sind. Die erste Personengruppe, das sind die Stadtbewohner. Und die zweite Personengruppe, das sind die Jünger. Und beide werden auf dieses Ereignis der Ernte auf unterschiedliche Art und Weise vorbereitet. Die Frau kommt gerade aus dem Gespräch mit Jesus raus, von dem ich vorher erzählt habe. Und in diesem Gespräch hat Jesus mit ihr über den Durst, den er während der Wanderung erlebt hat, den hat er zum Anlass genommen, um sie eben mit ihr über ihren innerlichen Durst zu reden. Und dieser innerliche Durst, wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, der hat sehr viel mit den Beziehungen gemeinsam, in denen diese Frau stand. Wir wissen nicht sehr viel, wir wissen nur, dass sie mehrere Beziehungen oder Ehen hatte. Und dass dieser Mann, mit dem sie jetzt gerade aktuell zusammenlebt, dass der nicht ihr Mann ist, mit dem sie verheiratet ist. Wahrscheinlich hat diese Frau sehr viel Sehnsucht danach, geliebt zu werden, angenommen zu werden. Vielleicht hat sie auch viel Sehnsucht danach, Halt und Sicherheit und Geborgenheit zu bekommen. Und was ungewöhnlich ist bei dieser Frau, ist, dass sie ganz alleine um diese Uhrzeit zum Brunnen kommt. Normalerweise haben sich die Frauen immer zusammengeschlossen und sind gemeinsam zum Brunnen gegangen. Und irgendwie hat scheinbar diese Sehnsucht, die diese Frau hatte, dazu geführt, dass sie eigentlich noch viel mehr in die Einsamkeit abgerutscht ist, weil ihr Verhalten sie offensichtlich in der Stadt irgendwie so zu einer Außenseiterin gemacht hat. Dieses Verhalten, das wir da bei der Frau sehen, dass sie sich sehnsüchtig nach etwas sehnt, dass sie einen Wunsch hat, dass sie immer wieder auf ihre Art versucht, diesen Durst zu stillen. Ich denke, mit dem kann sich jeder von uns in irgendeiner Art identifizieren. Wir suchen alle nach etwas, das unser eigentliches Bedürfnis, Erfüllung zu bekommen. Wir suchen irgendwas, das dieses Bedürfnis stillt. Und statt dass wir zu dem hingehen, der uns dieses Bedürfnis stillen kann, der das Wasser des Lebens gibt, rennen wir immer wieder und versuchen, in den Zisternen nach Wasser zu suchen, die vielleicht kurz unseren Durst stillen, aber uns immer wieder durstig zurückkommen lassen. Die Tatsache, dass Jesus diese Frau anspricht, oder auf die Art und Weise, wie er sie anspricht, auf die sieht man, dass er sie nicht verurteilt, sondern dass ihr eigentlich er ihr in Liebe, in dieser Sehnsucht begegnet und sie aber auch direkt darauf anspricht. Er hat sie dazu gebracht, über ihre Beziehungen zu reden. Ich denke, das ist auch so, wie der Herr uns begegnet. Er kommt nicht mit dem Knüppel, sondern er zeigt uns sein Wort. In seinem Wort zeigt er uns seine Liebe und in seiner Liebe ruft er uns dazu auf, dass wir zu ihm kommen und bei ihm das Wasser trinken, das den Durst stillt. Das, was die Frau so nötig hat, das ist auch das, was jeder von uns nötig hat, dieses lebendige Wasser zu bekommen von Jesus. Dieses lebendige Wasser, das zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben führt. Ich denke, einige von uns, die haben vom Herrn dieses lebendige Wasser bereits genommen und die sind schon deswegen, weil es der Herr ihnen geschenkt hat, auf dem Weg in dieses ewige Leben. Und einige, denke ich, die können vielleicht auch mit dieser Metapher gar nicht so viel anfangen im Moment, die da Jesus verwendet. Aber alle sollten wir uns die Frage stellen, wohin gehen wir, wenn wir Durst haben? Die Frau ist bildlich zu diesem Brunnen gekommen, um ihren Durst stillen zu lassen, weil sie Wasser schöpfen wollte. Und wenn wir ganz genau hinschauen in Vers 28, dann sehen wir etwas sehr Erstaunliches. Und zwar, da steht, nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Sie war wieder zurück auf dem Weg in die Stadt. Dieser Wasserkrug, der dieses Bild für sie war, mit dem sie dieses Wasser schöpfen kann, den hat sie stehen lassen, den hat sie auf einmal nicht mehr braucht. Sie ist Jesus begegnet, sie hat gesehen, dass Jesus der ist, der ihr dieses Wasser geben kann, das ihren Durst stillt. Und sie hat sich auf den Weg in die Stadt gemacht, um von dieser Begegnung mit Jesus den Menschen ihrer Stadt zu erzählen. Und sie hat diesen Wasserkrug, den sie immer wieder gebraucht hat, um ihren Durst zu stillen, symbolisch nimmer gebraucht. Jesus ist der, der unseren innigen Durst stillen möchte, diese Sehnsucht, die in uns reingelegt ist, die nur von Gott gestillt werden kann. Was tut die Frau? Sie läuft in die Stadt hinein, die eigentlich allein zu dieser Quelle gehen musste, weil sie niemand hatte, der sie begleitet hat. Sie rennt in diese Stadt rein und sie erzählt den Menschen von dem sie gerade begegnet ist. Sie, die eigentlich sich so sehr immer nach Liebe gesehnt hat, sie ist in diesem Bedürfnis nach Liebe von Jesus gestillt worden und hat jetzt die Möglichkeit gehabt, in ihre Stadt reinzulaufen und diese Liebe, die sie gerade gekriegt hat, weiterzugeben. Und jetzt ruft sie die Menschen auf, mitzukommen. Und sie fordert sie auf, für sich selber zu sehen, ob dieser Mensch nicht der Christus sei. Ich glaube, da bin ich eins zu weit. Genau. Sie ruft auf, kommt und seht. Sie bereitet sie auf diese Begegnung mit Jesus vor, indem sie erzählt, was sie mit Jesus erlebt hat. Sie hat gesagt, er hat mir alles sagen können, was ich gemacht habe. Also sie hat gemerkt, dass Jesus zu ihr persönlich über Dinge geredet hat, die er eigentlich gar nicht wissen konnte. Und mit dieser Erfahrung geht sie auf ihre Mitmenschen zu und erzählt ihnen und sagt, kommt und seht, ist das nicht der, auf dem wir warten? Ist das nicht der Christus? Und die Menschen machen sich auf, vorbereitet durch das, was die Frau ihnen erzählt hat. Und sie machen sich auf diesem Weg hin zu dem Brunnen. Parallel dazu, in der Zwischenzeit, also jetzt sehen wir im Prinzip den zweiten Strang, in der Zwischenzeit führt Jesus mit den Jüngern eigentlich ein ganz ähnliches Gespräch, wie das er vorher mit der Frau geführt hat. Und zwar diesmal geht es nicht um Durst und um Wasser, sondern diesmal geht es um Hunger und um Speise. Also er verwendet, wie er es bei der Frau gemacht hat, wieder sein körperliches Bedürfnis, vorher nach Durst, jetzt nach Essen, um diesmal mit seinen Jüngern zu reden. Für sie ist jetzt dran, eine Wahrheit zu hören, die für sie unmittelbar und ganz aktuell ist. Aber für die Jünger ist diese Situation wahrscheinlich äußerst befremdlich gewesen. Sie haben mit dem Herrn diese Wanderung gemacht, sie waren unterwegs, sie haben gesagt, okay Herr, setz dich da in den Schatten, wir gehen schnell und holen was zum Essen. Und sie waren wahrscheinlich genauso durstig, genauso hungrig wie ihr Meister, wie ihr Herr. Und sie sind in die Stadt gegangen und jetzt kommt er zurück. Und Und sie fordern ihn auf, dass er essen soll. Und er sagt ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Vielleicht haben sie sich überlegt, ob ihm irgendjemand was von Mac gebracht hat oder so, dass er jetzt irgendwas schnell hat snacken können und schon satt ist. Oder sie haben sich mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit die Frage gestellt, wovon redet der Herr Jesus? Und wovon der Herr Jesus redet, ist, dass es für ihn bedeutet, Speise zu bekommen, dass er den Willen des Vaters tut und das Werk des Vaters vollbringt. Und das ist das, wofür Jesus lebt, das ist das, wofür Jesus auf die Welt gekommen ist, das ist das, wofür Jesus ans Kreuz gegangen ist, dass er das tut, was der Vater möchte, dass er tut. Und das, sagt er, das ist für ihn seine Speise. Es ist ihm wichtiger als das körperliche Gefühl, satt zu sein. Das ist das, was für ihn an erster Stelle steht. Aber um was geht es, wenn jetzt Jesus das sagt, was ist das, was der Vater möchte, dass er tut? Es geht ums Ernten. Was bringt ihn dazu, dass er jetzt mitten in diesem Gespräch übers Ernten anfängt zu reden? Es waren jetzt keine Landwirte bei ihm, sondern eben seine Jünger, mit denen er eh schon viel geredet hat. Warum redet er jetzt vom Ernten? Und wenn wir uns jetzt diese zwei Handlungsstränge nochmal in Erinnerung rufen, während Jesus jetzt mit seinen Jüngern übers Ernten redet, marschiert gerade die halbe Stadt, die gerade von, oder die ganze Stadt, oder ein Viertel von der Stadt, viele auf jeden Fall, marschieren gerade in Richtung dieser Quelle. Sie haben gerade von der Frau, von Jesus gehört und sie sind aufgefordert worden, von der Frau selber zu schauen und sie sind gerade auf dem Weg hin zu dieser Quelle, dort wo Jesus ist. Und Jesus weiß das und Jesus möchte seine Jünger vorbereiten auf das, was jetzt gerade passiert, dass jetzt die Zeit der Ernte vor der Tür steht und er nützt diese Möglichkeit, um mit ihnen über die Ernte zu reden. Wer erntet, der wird auch den Lohn dafür empfangen. Und Ernten ist etwas, das, wie es in der Bibel steht, das dazu führt, dass sich sowohl der Sämann als auch der Schnitter, also der die Ernte einbringt, miteinander drüber freuen. Das ist offensichtlich etwas, was jetzt Jesus den Jüngern als Auftrag gibt, was sie tun sollen. Und immer wenn die Jünger so einen Auftrag kriegen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da auch hinhören. Ich denke, dass wir genauso vor einer Ernte stehen, dass genauso Menschen da sind, für die es notwendig ist, dass wir auf sie zugehen und dass wir ihnen, so wie es die Frau gemacht hat, dass wir ihnen von Jesus erzählen, dass wir ihnen das erzählen, was wir mit unserem Herrn erleben, dass wir ihn, so wie wir ihn kennengelernt haben, vorstellen und dass wir die Menschen auffordern dazu, dass sie selber kommen und selber sehen. Und dann bezieht sich Jesus auf dieses Sprichwort mit diesen 4 Monaten und damit, denke ich, macht er deutlich, dass die Zeit des Sehens wahrscheinlich in den allermeisten Fällen nicht die Zeit des Erntens ist. Jesus, denke ich, bereitet Menschen drauf vor. Irgendjemand ist der Erste, der jemand von Jesus erzählt. Irgendjemand ist der Zweite, der diesem Menschen von Jesus erzählt. Und wir wissen nicht, wo wir in dieser Kette in Gottes Plan angesiedelt sind. Das ist auch nicht unsere Aufgabe zu wissen. Aber wir sollen bereit sein zu ernten. Und vor allem sollen wir auch die Geduld haben, zu warten. Weil Jesus ist der, der den richtigen Zeitpunkt der Ernte schenkt. Und wie schwer ist es vielleicht für uns, die wir liebe Menschen haben, von denen wir wissen, dass sie noch nicht mit dem Herrn unterwegs sind, dass sie Jesus nicht als diesen Herrn kennengelernt haben, der ihre Sehnsüchte, ihre Bedürfnisse stillt und der sie neu machen möchte und für die wir beten und wo wir warten und wo wir beten und wo wir warten und wo wir den Eindruck haben, die Zeit vergeht und es schaut so aus, als würde nichts passieren. Aber wir wissen nicht, was der Herr in diesen Menschen bewirkt und wir wissen nicht, wo wir in dieser Kette eingereiht sind. Wir müssen warten, was auch immer diese 4 Monate sind, vielleicht sind es 4 Jahre, vielleicht sind es 40 Jahre, aber wir müssen trotzdem bereit sein, dann diesen Menschen sozusagen für diese Menschen die Ernte zu sein. Bleiben wir im Gebet für unsere Lieben, für die wir beten, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Freunde, damit der Herr diese Ernte schenkt. Jetzt kulminieren sozusagen diese 2 Ereignisse zusammen. Die Menschen kommen aus der Stadt. Die Jünger sind von Jesus unterrichtet worden. Und wie ist es dazu gekommen, dass die Menschen jetzt sich auf den Weg in die Stadt machen? Sie sind auf dem Weg in die Stadt, weil die Frau bereit war, ihnen zu erzählen, wer ihren Durst gestillt hat. Und ihnen zu erzählen, dass Jesus genau seinen Finger in diesen Punkt in ihrem Leben gelegt hat, wo ihre größte Sehnsucht war und wo ihr größter verzweifelter Ansatz war, diese Sehnsucht zu stillen. Und weil sie bereit war, mit den Menschen darüber zu reden, waren die Menschen überzeugt, dass es zumindest lohnenswert ist, zu kommen und zu sehen. Deswegen haben sie sich auf den Weg gemacht, um selbst von Jesus dieses Wasser des Lebens zu bekommen. Die Menschen haben Jesus eingeladen zu bleiben und Jesus ist 2 Tage bei ihnen geblieben. Er war bereit, seinen Plan zu ändern. Er wollte ja weiter nach Galiläa. Er war bereit, seinen Plan zu ändern. Er hat den Menschen von ähnlichen Themen, denke ich, erzählt. Wir wissen nicht, was er in den 2 Tagen genau gemacht hat, aber wir wissen, dass in den 2 Tagen die Menschen ihn besser kennengelernt haben. Und dann sehen wir in Vers 42, genau, die Menschen hatten zuerst an Jesus geglaubt, aufgrund von dem, was die Frau ihnen erzählt hat. Und jetzt aber haben sie Jesus persönlich kennengelernt. Und sie haben, wie es da steht, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sagen sie zur Frau, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Sie haben erkannt, dass Jesus der Christus ist. Wodurch haben sie es erkannt? Indem sie die Begegnung mit Jesus selber gehabt haben. Ich glaube, diese 2 Stufen, die wir da sehen, die Frau erzählt von ihrem Glauben und die Leute hören ihr zu und sind bereit, das kennenzulernen, was im Moment diese Frau nur kennt. Und sie sind bereit, sich auf den Weg zu machen. Und es braucht aber auch diese Begegnung mit Jesus. Es reicht nicht aus, dass mir irgendjemand begeistert vom Herrn erzählt. Es reicht nicht aus, dass ich viel Bücher lese, die mir alle meine Fragen beantworten. Es reicht nicht aus, dass ich intellektuell sehr sicher bin, sondern es ist notwendig, dass ich Jesus selber kennenlerne. Es ist notwendig, dass ich in sein Wort reinschaue und von ihm höre. John Lennox hat in ihrem Interview ein sehr interessantes Beispiel erzählt. Vielleicht haben es die einen oder anderen von euch schon gehört. Und zwar, er sagt seinem Interviewpartner gegenüber, stell dir vor, ich erzähle dir von einem ganz teuren Auto, das draußen vor der Tür steht, das ich für dich hergebracht habe. Ich erzähle dir alles über die Motorleistung. Ich erzähle dir, wie schnell das von 0 auf 100 beschleunigt. Ich erzähle dir, welche Farbe das hat, aus welchem Material die Stühle sind und was auch immer. Und der weiß jetzt alles über dieses Auto. Er weiß alles über dieses Auto. Er muss rausgehen und muss ins Auto einsteigen. Er muss sich darauf einlassen, dieses Auto aufzusuchen, damit er was von diesem Auto hat. Allein theoretisch, intellektuell alles über dieses Auto zu wissen, das ist zu wenig. Und genauso ist es zu wenig, wenn wir alles über Jesus wissen. Wir müssen Jesus kennenlernen. Jesus sagt, dass es seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Das hat Jesus im Zusammenhang mit dieser Ernte gesagt. Und über den Willen dessen, der ihn gesandt hat, über den Willen des Vaters, lesen wir im 1. Timotheus etwas. Und zwar, der Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür ist Jesus gekommen auf die Welt. Jesus ist gekommen, dass er das tut, was der Vater von ihm möchte, und das führt dazu, dass er uns dieses Wasser, dieses lebendige Wasser geben kann. Aber in der Bibel ist nicht nur von einem Wasser die Rede, sondern in der Bibel ist auch von einem Brot des Lebens die Rede. Und zwar, das kommt in ein paar Wochen, ich werde es vorwegnehmen, Johannes 6, da steht, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gab euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabgekommen ist und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus einerseits das Wasser und andererseits das Brot. Jesus der, der für uns alles ist, was wir brauchen. Wenn wir zum Volk Israel in ihre Wüstenwanderung zurückschauen, vielleicht könnt ihr euch an die Stelle erinnern, nachdem sie eben aus Ägypten draußen waren, ist ihnen ziemlich bald das Wasser ausgegangen. Sie haben zu Mose und zu Gott um Wasser geschrien, und Gott hat sich ihrer Situation erbarmt und hat ihnen Wasser geschenkt. Und dieses Wasser war für sie damals so deutlich, wie sehr sie es gebraucht haben, weil sie in der Wüste verdurstet wären. Wie hat Gott ihnen dieses Wasser geschenkt? Gott hat Mose, wisst ihr, wie er ihm das Wasser geschenkt hat, wenn wir gerade beim Alten Testament sind, steht auf Quizfrage.
Er zeigte ihm ein Holz.
Und?
Das war's.
Er zeigte ihm ein Holz. Okay. Mose hat die Anordnung von Gott bekommen, dass er auf den Felsen, der da stand, mit dem Holz schlägt. Und dann ist das Wasser aus diesem Felsen, dieses lebensspendende Wasser, herausgeflossen. Gott hat ihnen dadurch, dass er diesen Felsen in der Wüste schlagen hat lassen, durch das hat Gott ihnen das Wasser des Lebens geschenkt und ihnen Errettung gegeben. Und ähnlich hat Gott sie durch das Manna in der Wüste ernährt. Das war ihre tägliche lebensspendende Nahrung. Gott hat sie versorgt in dem, was sie zutiefst gebraucht haben. Und diese Punkte greift Paulus auf in 1. Korinther 10. Und das möchte ich euch noch vorlesen. Da steht, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter, also damals die in der Wüste, alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Felsen aber war Christus. Jesus selbst war mit dem Volk Israel in der Wüste. Jesus selbst hat sich schlagen lassen, um ihnen das Wasser des Lebens zu schenken. Jesus selbst ist der, der sich auch für uns, und das feiern wir heute, am Kreuz hat schlagen lassen, dass er uns dieses Wasser geben kann, dieses Wasser des Lebens, dass er unseren Durst stillt, dass er uns unsere Schuld nimmt. Für das hat Jesus den Willen des Vaters getan. Das war das, wofür er auf die Welt gekommen ist, damit er dieses lebensspendende Wasser uns schenken kann. Und dieses wahnsinnige Bild, wie er das für sein Volk in der Wüste schon getan hat. Dieser Fels ließ sich schlagen für das Volk, damit er ihnen Leben schenkte. Wir werden miteinander das Abendmahl feiern, weil dieses Thema, das erinnert uns doch an das Kreuz, wie Jesus an dem Kreuz für uns geschlagen worden ist, damit wir dieses Leben haben können. Jesus ist der vom Vater aus dem Himmel uns gegeben worden ist, damit wir das Brot des Lebens haben können und das lebendige Wasser haben können. Der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um für unsere Sünde bestraft zu werden und der uns Leben gibt, weil er für uns in den Tod gegangen ist. Ich möchte, wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, dass wir daran denken, dass Jesus der ist, bei dem wir vollkommene Erfüllung haben können. Dass Jesus sein Blut hat fließen lassen, dass er sich hat schlagen lassen, dass wir diese Vergebung haben, diese Erfüllung bei ihm bekommen. Damit er für uns dieses Brot und das Wasser werden hat können, damit unsere Sehnsucht nach der Beziehung zu Gott zur Ruhe kommt und sie gestillt wird, musste er für uns diese Gottesferne ertragen. Die Stunde seines Todes war notwendig, damit wir in Geist und Wahrheit ihn anbeten können. Ich möchte beten, ich möchte dem Herrn danken und dann möchte ich die Einleitungsworte, die ein bisschen weiter hinten der Paulus im Korinther sagt, euch vorlesen. Nehmt diesen Gedanken mit, was Jesus für uns getan hat, dass er sich schlagen hat lassen, damit wir dieses Wasser kriegen, dass er dieses Brot ist vom Himmel, das uns das Leben gibt. Herr Jesus,